Tourismus to go, der Podcast. Inspiration und Wissen für die Gastgeber von morgen.
Willkommen zu Tourismus to go. Mein Name ist Alexander Krübling und heute knacken wir direkt einen Rekord im alpinen Tourismus. Mehr als 1 Million Nächtigungen. Erstmals in der Geschichte von Alps Resource. Was steckt wirklich dahinter? Wie viel davon ist echtes Marktwachstum und wie viel Struktur- und Portfoliowachstum? Und was heißt das für den Tourismus, wenn Sommerurlaub auf Augenhöhe mit dem Winter steht, beziehungsweise das schon länger tut? Darauf gehen wir in den nächsten Minuten ein, mit einem Gast, der genau weiß, wie man Destinationen skaliert oder sie skalieren sollte, Gäste begeistert und neue Standards für den Ganzjahrestourismus setzt. Ich begrüße bei mir im Studio Thomas Peyer, der Teil der Geschäftsführung von Alps Resources. Hallo Thomas.
Hallo Alex, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank.
Und danke, dass du extra nach Wien gekommen bist zu mir. Thomas, sei doch so nett, stell dich einmal kurz vor, deine Rolle als CMO in der Geschäftsführung, dein Blick auf die Marke Alps Resource und was dich persönlich an der Entwicklung des Unternehmens am meisten antreibt.
Ja, gerne. Mein Name ist Thomas Peyer. Ich bin jetzt seit 6 Jahren fast in der Geschäftsführung von Alps Resource. War vorher viele Jahre lang in der Verkehrsbüro Group tätig, in verschiedensten Führungsfunktionen und eben wie gesagt vor 6 Jahren die durchaus spannende Aufgabe angeboten bekommen, dieses Tourismusunternehmen Alps Resource zu entwickeln, weiterzuentwickeln, auf das nächste Level zu bringen. Und wir haben jetzt sehr expansive Jahre hinter uns, wo sehr spannend vor allem auch diese Phase der Pandemie, durch die wir sehr gut durchgetaucht sind, die wir einfach auch genutzt haben, um unsere Challenges anzugehen, um uns gut aufzustellen für die Zukunft, um auch die richtigen Leute an Bord zu holen, um dieses Wachstum, das wir schon geplant hatten, auch dementsprechend realisieren zu können. Die Marke Alps Resource per se ist noch eine sehr junge Marke. Wir haben dieses Rebranding vor circa 4 Jahren gemacht. Vormals waren wir noch bekannt unter dem Namen Alps Residence. Dadurch, dass wir eben auch immer größere Hotelanlagen und Resorts tatsächlich in die Betreibung übernommen haben, haben wir uns aber bewusst auch für diesen Annex Resort entschieden und daraus ist Alps Resorts entstanden. Haben dann in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv in die Marke auch investiert und sie ja konstant weiterentwickelt, sodass wir recht stolz drauf sind, inzwischen auch im deutschsprachigen Raum vor allem auch eine hohe Wiedererkennung, eine hohe Markenbekanntheit erreicht zu haben.
Das Stichwort Wachstum ist ein sehr gutes, das passt sehr gut. Wie hat sich denn in den letzten 6 Jahren deine Tätigkeit verändert durch dieses starke Wachstum?
Ja, tatsächlich war es zu Beginn die Aufgabe noch, ja, wie sagt man das am besten, schon sehr auch operativ, ja, und dann immer mehr raus natürlich aus dem Operativen mit dem Unternehmenswachstum rein ins Strategische. Was immer schon auch Teil meines Aufgabenfeldes auch war natürlich auch die Destinationen zu analysieren, Standorte zu prüfen, die Business Cases auch zu machen für jeweilige Projekte. Und dahingehend ist es auch in gewisser Weise gleich geblieben, aber natürlich sind die Projekte auch immer spannender geworden. Die Dimensionen der einzelnen Projekte sind auch größer geworden, teils auch etwas komplexer durch unseren Einstieg auch in die klassische Hotellerie, den wir eben jetzt auch in den letzten Jahren gewagt haben. Mit dem Schritt auch in die eben Gastronomie ist es alles nochmal sehr viel herausfordernder geworden.
Ihr habt gegen Ende des letzten Jahres die 1 Million Nächtigungsmarke geknackt und das gemeldet. Wie viel davon ist eigentlich organisches Marktwachstum oder wie viel ist einfach durch neue Destinationen und Portfolioexpansionen bedingt?
Ja, ich meine, zu der 1 Million Nächtigungsmarke würde ich ganz gerne auch nochmal erwähnen, dass man sich das ein bisschen mal vor Augen führen muss, auch dass wir in Österreich von insgesamt ungefähr 150 Millionen Nächtigungen sprechen. Und da ist es natürlich schon als einzelnes Unternehmen dann schon eine wirkliche, bemerkenswerte Zahl, wenn man 1 Million Nächtigungen dazu beitragen kann. Was das Thema organisches Wachstum betrifft, sind wir auch sehr stolz, weil wir eben auch durch einen sehr starken eigenen Vertrieb, durch eine sehr hohe Stammgästequote eben dort auch wirklich organisch gut gewachsen sind. Und vor allem im letzten Jahr dass das intensive Wachstumstempo jetzt mal ein bisschen gebremst haben auch und vor allem eigentlich jetzt in dem kommenden Jahr, im laufenden Jahr 2026 wieder richtig Gas geben mit vielen neuen Projekten. Also dahingehend kann ich beantworten, dass der allergrößte Teil dieser 1 Million Nächtigungen-Marke auf jeden Fall aus dem organischen Wachstum gekommen ist.
Mhm. Und welche Faktoren haben diesen Zuwachs getrieben? Wann das, also, oder aus welchen Märkten kommt die Nachfrage?
Ja, also es hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Ich denke, dass wir mit unserem Produkt, sprich auch mit unseren Resorts und Hotels, auch in einer Sphäre unterwegs sind, die in sehr vielen Zeiten des Jahres auch preiswert ist. Und ich glaube, diese Kombination aus Premium und preiswert ist sicherlich auch ziemlich einmalig. Und wenn man sich in Österreich mal anschaut, dass natürlich vor allem der deutsche Markt der dominante Markt schlechthin ist und noch dazu der Inlandsmarkt eine wesentliche Rolle spielt, dann sprechen wir über zwei Märkte, die sich jetzt das dritte Jahr in Folge einer Rezession bewegen. Und jetzt ist vor allem auch die österreichische Ferienhotellerie natürlich schon geprägt durch eine sehr hochwertige 4-Sterne-Hotellerie, die teilweise auch etwas teurer ist, ja, als eben auch unser Angebot. Und wir sind einfach auch der Meinung, dass wir ein super flexibles Angebot unseren Gästen unterbreiten und dass eben viele Gäste auch die vormals eben in der etwas teureren, gehobenen 4-Sterne-Hotellerie, in der klassischen Hotellerie zu Gast waren, sich inzwischen immer mehr eben auch für preiswertere Premium-Alternativen entscheiden. Und das sind wir vor allem auch mit unseren sehr vielen Apart-Hotels eben eine passende Alternative.
Winter- und Sommersaison, haben wir schon eingangs gesagt, sind relativ ausgeglichen, obwohl laut offiziellen Zahlen eigentlich der Sommer führt mittlerweile. Beim Umsatz aber nicht. Beim Umsatz ist eindeutig der Winter noch vorne. Was sind denn so für euch die strategischen Stellhebel, um, weiß ich nicht, welche Saison ist bei euch besser? Sommer, Winter?
Ja, es muss man sicherlich unterscheiden zwischen Umsatz und Nächtigungen. Mhm. Ich glaube, vor allem in der alpinen Ferienhotellerie ist es nach wie vor ganz klar, dass natürlich umsatztechnisch der Winter entscheidend ist, ja, und die stärkste Gewichtung einnimmt. Aber was vor allem auch die Entwicklung der letzten Jahre betrifft, sehen wir eben auch diesen Shift hin zu Sommer, diesen positiven Shift, dass die Nächtigungen massiv zunehmen, dass einfach das Interesse an Österreich-Urlaub in Österreichs Bergen massiv zugenommen hat. Spielen sicherlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Das Thema der klimatischen Veränderungen, das uns allen bewusst ist, sehen wir schon auch in Österreich durchaus als eine Chance, um die Sommerdestination nochmal massiv zu pushen. Man braucht sich nur vorstellen, wenn man Ende Juli, Anfang August irgendwo in Griechenland oder Spanien bei 40 Grad in der Sonne sitzt, viele Leute mögen das einfach nicht mehr. Das ist dann auch zu heiß. Und viele Leute leben auch in den Städten. Wir haben diese Urbanisierung in den letzten Jahren erlebt und dann einfach im Sommer auch mal in die kühlen, unter Anführungszeichen kühlen Berge zu flüchten, wo auch in der Nacht einmal ein bisschen die Temperatur wieder runterkühlt, ist sicherlich ein immer wichtigeres Thema für viele unserer Gäste.
Nochmal ganz kurz zurück zu den Märkten. Du hast gesagt, Deutschland Nummer 1, Österreich Platz 2, das ist in ganz Österreich so. Es gibt einen Trend dazu, dass Deutsche eher günstigere Unterkünfte buchen und Österreicher durchaus höherpreisige, habe ich jetzt vor kurzem gehört. Ist das eine Beobachtung, die ihr auch macht?
Ja, sagen wir mal so, wir sprechen in Österreich von Inlandsurlaub und Inlandsurlaub wird in der Regel ja dann oft auch etwas häufiger gemacht. Da sind vielleicht auch die Aufenthaltsdauern etwas kürzer, dementsprechend aber dafür vielleicht auch das Budget etwas höher. Bei den Deutschen sprechen wir schon sehr oft auch noch von Haupturlauben, wo die Aufenthaltsdauer eben etwas länger ist und das Budget dann vielleicht etwas knapper ist. Aber es wirklich so zu pauschalisieren, würde ich jetzt gar nicht machen. Da sehen wir in unseren Statistiken nicht wirklich, ja, dass die Deutschen jetzt viel preissensibler wären als die Österreicher. Kann ich nicht so wirklich 1:1 bestätigen.
Mhm. Was sind denn so die Aktivitäten im Sommer? Was sind die Angebotstreiber?
Ja, also was bei uns sicherlich eine wesentliche Rolle spielt, ist einfach auch die Aktivität in der Destination. Und ich glaube, wir haben in Österreich in Summe uns in den letzten Jahren ein ganz tolles Angebot aufgebaut. Und wenn ich davon wir spreche, dann meine ich nicht per se uns als Alpsresort, sondern alle relevanten touristischen Stakeholder in Österreich. Ich nenne als Beispiel mal die sehr bewährten Sommercards, die es in sehr vielen Destinationen in Österreich gibt, wo vielerorts die Bergbahnen gratis inkludiert sind für die Gäste als Beispiel. Und das sind natürlich schon Leistungen, die geschätzt werden. Und Das hören wir auch von unseren Gästen, wie toll sie das finden und sich einfach auch in den Bergen bewegen zu können. Das ist eine, die Bergbahn, die Aufstiegshilfen im Sommer. Dann gibt es zum Beispiel auch das E-Bike-Thema, was inzwischen vielen Leuten einfach es ermöglicht, die Berge im Sommer wirklich zu erkunden, zu erleben, ohne dass sie jetzt Hochleistungssportler sind.
Ja. Das hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren. Also der Berg wird inszeniert. Immer besser.
Genau. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, auch abseits der Mainstreams in den Bergen gibt es auch immer wieder sehr viele Geheimtipps, die jetzt auch ganz gut frequentiert werden, weil Wandern einfach auch an und für sich wieder einen kompletten Aufschwung erlebt hat. Wenn man sich zurückerinnert, dann war früher auch sicherlich Wandern oft so ein bisschen ein leidiges Thema, wenn man als Kind vielleicht mit den Eltern unterwegs war. Inzwischen, wenn man selbst in den Bergen unterwegs ist, sieht man nicht nur, sage ich mal, 65-, 70-jährige Wanderer, die mit ihren Stöcken wo hochklettern, sondern man sieht einfach wirklich auch top ausgestattete Anfang 20-Jährige. Ja, also die verschiedensten Generationen bewegen sich inzwischen in den Bergen und das Positive, was ich vor allem als Bergliebhaber sehe, ist, dass viele junge Leute wieder die Berge entdecken. Nicht nur im Winter, wo das Skifahren als coole Trendsportart wieder da ist, sondern eben auch Wandern.
Wie kommen die Gäste zu euch? Wie buchen die? Buchen die direkt?
Ja, da bin ich auch wiederum sehr stolz drauf, weil wir uns in den letzten Jahren sehr hart erarbeitet haben, dass der allergrößte Teil unserer Gäste wirklich direkt über unsere eigene Website kommt. Wir haben uns da, wie gesagt, eben auch einen guten Stammgästeanteil aufgebaut, investieren sehr stark in die eigene Vermarktung. Aktuell kümmern sich bei uns 25 Mitarbeiter rein nur um die Vermarktung unserer Ressorts. Das heißt, es ist natürlich auch ein großes Team mit sehr vielen Experten und da haben wir vor allem im Online-Bereich eine sehr, sehr starke Expertise. Aber ich glaube, das ist auch ganz klar, dass es natürlich ohne Partner wie zum Beispiel auch ein Booking.com oder auch Expedia, diese internationalen Anbieter, nicht funktionieren würde.
Aber der Stammgast bucht direkt bei euch.
Absolut, absolut.
In eurer Kommunikation tauchen auch Begriffe auf wie regionale Wertschöpfung, nachhaltiges Wachstum und so weiter. Was heißt das konkret? Wie setzt man das im täglichen Geschäft um?
Ja, das Thema regionale Wertschöpfung beginnt tatsächlich schon direkt bei der Entwicklung eines neuen Alpsressorts. In der Regel entwickeln wir und planen wir diese Ressorts ja mit unseren Bauträgerpartnern und dort legen wir sehr großes Augenmerk darauf, dass wir eben auch in der Errichtung oder auch in der Sanierung von alten Betrieben durchwegs immer mit regionalen Anbietern, Baufirmen kooperieren. Und das gelingt uns in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Das heißt, vor allem mal schon in der, wie gesagt, Errichtung der Hotelressorts haben wir oder generieren wir regionale Wertschöpfung. Und dann gelingt es uns auch sehr gut in den letzten Jahren, dass wir den allergrößten Teil der Mitarbeiter immer aus den Regionen gewinnen. Das heißt, wir haben 90% unserer Mitarbeiter sind Einheimische, die eben auch regional verankert sind. Was für uns natürlich auch ein ganz großer Vorteil ist, was die lokale Akzeptanz eines neuen Betriebs betrifft. Und ich glaube, dass wir natürlich als Nächtigungsturbo, so nenne ich uns mal auch, ganz stark an der Wertschöpfung für Unternehmen wie Bergbahnen auch teilhaben. Und da haben wir verschiedenste, glaube ich, positive Beispiele, wo sehr, sehr relevante auch Stakeholder positiv über unsere Wertschöpfung sprechen, die wir generieren.
Kannst du mir ein Beispiel nennen?
Beispiel ganz konkret, sicherlich im steirischen Ennstal, in der Region Hauser Kaibling, wo wir mit unserem neuen Ressort, neu ist es nicht mehr, jetzt ist es inzwischen auch schon 5 Jahre alt, aber unserem Bergressort Hauser Kaibling im Jahr fast 100.000 Nächtigungen generieren. Wir haben dort in Zeiten Oktober, November 70-80% Auslastung, wo die allermeisten Betriebe geschlossen sind. Und im Winter hat dementsprechend zum Beispiel Sommer auch starke Nächtigungen, wo wir sicherlich auch für die Bergbahnen im Millionenbereich mehr Einnahmen generiert haben.
Also durchaus ein Wirtschaftsmotor für Regionen.
Kann man sicherlich so sagen. Ja, und so stellen wir uns auch selbst vor, wenn wir ein eigenes neues Projekt entwickeln, ist es immer natürlich ein Thema, was bringen wir eigentlich der Region für einen Mehrwert? Und wir wollen nicht more of the same, wir wollen auch was Neues gestalten. Und wir schauen uns ganz genau immer die Destinationen an. Welches Angebot gibt es bereits dort? Und wie können wir uns auch differenzieren, damit wir dann eben auch viele Nächtigungen generieren können und mehr Einnahmen für die Region schaffen können?
Habt ihr Nachhaltigkeitszertifizierungen auch bei den?
Wir haben konkret jetzt keine Nachhaltigkeitszertifikate, wo wir schon drauf schauen, das vor allem auch in der Richtung mit unseren Partnern. Da gibt es verschiedene Awards, ja, auch Nachhaltigkeits-Awards, die wir gewonnen haben in den letzten Jahren, ist schon ein Thema. Aber ansonsten haben wir da jetzt kein Augenmerk drauf, dass wir gewisse Zertifikate sammeln.
Ihr sagt doch, dass Private Spa ein Wachstumstreiber ist in der Nebensaison. Lässt sich das auch quantifizieren?
Also erstens mal, Private Spa ist sicherlich eines unserer ganz großen Differenzierungsmerkmale, was uns in vielen Alpsresorts ganz speziell macht. Und quantifizieren lässt es sich eben vor allem auch an der Auslastung in den Nebensaisonen. Ich habe vorhin das Beispiel genannt im steirischen Ennstal, wo eben viele Betriebe im Oktober, November geschlossen haben und wir mit Auslastungen von 70-80% unsere Ressorts gefüllt haben. Und da ist eben Private Spa ganz ein entscheidender Faktor für viele Gäste, zu sagen, ja, ich bin jetzt der ersten Novemberwoche mal 3-4 Tage einfach raus aus der Stadt, will mich einfach einmal zurückziehen, ja, in meine Suite, meine Unterkunft, habe meine eigene kleine finnische Sauna drinnen, schaue da vielleicht direkt auf den Dachstein rüber, eben nicht im Nebel, sondern über der Nebelgrenze und sitze dann vielleicht noch gemütlich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner im Whirlpool und genieße einfach ein bisschen die schöne Landluft. Ja, also das sind schon Themen.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Private Spa heißt in dem Zusammenhang zum Beispiel Sauna?
Genau, also es sind von einer eigenen privaten finnischen Sauna in der Suite bis hin zu einem eigenen beheizten Swimmingpool auf der Terrasse. Also das ist auch wirklich etwas, was wir dann schon im sehr gehobenen Bereich auch mit anbieten, wo wir aber eben viele Unterkünfte anbieten können in dem Bereich.
Seht ihr da noch Spielraum darüber hinaus, also weitere Wellness-Konzepte übers Private Spa hinaus?
Ja, wir haben inzwischen einige Ressorts in den letzten Jahren auch eröffnet, die eine ganz gute Mischung anbieten. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die klassischen großen auch Hotel-Wellness-Bereiche, die wir haben. Und gleichzeitig kann man sich aber dann auch noch eben eine Suite zum Beispiel buchen, wo man auch selbst für sich nochmal einen kleinen Wellnessbereich hat. So dass man dann einfach entscheiden kann, auch ja, will ich heute mal einfach das große Angebot konsumieren, wo eben auch dann auch andere Gäste sind, oder eben heute lieber für mich zurückgezogen dieses Wellness-Angebot konsumieren. Das würde ich sagen schon, dass das was Spezielles ist, auch was sich in den letzten Jahren neu entwickelt hat.
Wir haben eingangs erwähnt kurz das Cape Solem in Capron, das 4-Sterne Superior Hotel, das dazugekommen ist. Wie verändert dieser Schritt euer Geschäftsmodell? Setzt ihr jetzt stärker auf klassische Hotels?
Ja, der ganz große Schritt zur Veränderung ist tatsächlich schon vor 2,5 Jahren passiert, als wir uns bewusst dazu entschieden haben, auch in die Gastronomie einzusteigen. Bis dahin haben wir in vielen unserer Ressorts in der Regel auch die Gastronomie weiter verpachtet und dann eben auch auf Kooperationsbasis mit unseren Partnern, den Gastronomen gearbeitet. Es ist aber dann vor 2,5 Jahren einfach auch der Zeitpunkt für uns gekommen, wo wir realisiert haben, erstens mal finden wir nicht mehr wirklich diese Gastropartner, die Qualität liefern, auch die wir benötigen. Und in der Regel fällt halt einfach das Feedback der Gastronomie halt auch auf das gesamte Hotelresort zurück. Und wir haben gesagt, wir müssen uns einfach selbst darum kümmern, um die Gastronomie. Und jetzt ist es schon so, dass wir nach wie vor unser Credo My Way of Holiday leben wollen und den Leuten möglichst Flexibilität anbieten wollen. Das heißt, dass sie selbst entscheiden können, wann sie in unseren Restaurants essen gehen und wann nicht. Aber gleichzeitig müssen wir ihnen halt auch die Option geben, dass ein Angebot da ist. Und wir alle wissen ja, dass in vor allem den ländlichen Gegenden in den letzten Jahren ein starkes Wirtshaussterben stattgefunden hat. Und jetzt habe ich vorhin auch gesprochen von einem Ressort, wo man fast 100.000 Nächtigungen hat. Das heißt, da bewegen sich sehr viele Gäste über das Jahr hinweg. Und wenn die dann einfach in der Region kein kulinarisches Angebot nicht finden, dann wird es verdammt schwierig, dass wir die wieder gewinnen, ja, für ihren nächsten Urlaub. Und deshalb ist eben dieser Schritt auch passiert, die Alps Kitchen zu gründen. Inzwischen haben wir 7 eigene Restaurants in unseren Ressorts, die wir betreiben. Und da war jetzt quasi auch diese Entscheidung, in die 4-Stern Superior Hotellerie zu gehen in Capron, der logische nächste Schritt. Weil wir gesagt haben, alles drumherum, Hotel, Ressort, können wir ohnehin. Ja, und die Gastronomie können wir inzwischen auch. Why not jetzt auch in diesen Premium-Luxus-Bereich rein? Und wir haben da einen Partner, der das entwickelt hat auch und uns gefragt hat. Und das machen wir, ja.
Wie schwierig war dieser Schritt mit der Gastronomie? War das am Anfang problematisch ein bisschen?
Das war sicherlich eine große Challenge. Wir haben da sehr viel lernen müssen und offen gestanden lernen wir immer noch sehr viel. Was sicherlich in der Gastronomie nochmal die größere Herausforderung ist, ist das Thema Personal, Fachkräfte, ja, dort zu gewinnen auch, vor allem die auch aus der Region zu gewinnen, wo es uns aber auch vielerorts sehr gut gelingt. Und ja, ich glaube auch dieser Schritt nochmal in diese ganz klassische gehobene Hotellerie rein, wo bei uns mit gewissen Bedenken auch verbunden, schaffen wir das wirklich auch die Gäste zu erreichen für diese Art von Hotel, weil wir doch sehr bekannt sind bei unseren Gästen. Wir haben über 200.000 Gäste im Jahr, eben vor allem für das Thema Apart-Hotellerie und Chaletdörfer. Und es ist überraschend gut gelungen. Ja, also jetzt auch in Kaprun, der erste Winter hat sensationelle Auslastungen. Wir haben ein super gutes Kundenfeedback auch auf unsere Dienstleistung, die wir anbieten. Also da sind wir sehr zufrieden bis dato.
Ganz kurz zum Thema Finanzierung. In der Aussendung steht, dass das Wachstum zum großen Teil aus eigener Kraft erfolgt. Wie sieht die zukünftige Finanzierungsstrategie aus bei euch?
Ja, grundsätzlich glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir selbst keine Investoren sind. Ja, das heißt, wir haben ein sehr großes Netzwerk an Bauträgern, Entwicklern und Investoren, mit denen wir über viele Jahre hinweg schon eben verschiedensten Projekte in verschiedensten Regionen entwickeln. Wo wir investieren, ist halt wirklich unser Betrieb, ja, in den Hotels, in den Resorts, aber nicht in die Immobilie. Und da haben wir bis dato auch bewusst versucht, das Ganze zu trennen, damit wir auch keinen Conflict of Interest einfach haben in dem Fall. Wir sind der klassische Hotelbetreiber, wie es viele internationale auch sind, aber ohne ins Investment zu gehen. Was unsere eigenen Investments betrifft, auch vor allem in Richtung der Vermarktung, wo die meisten Gelder hinfließen, haben wir das in den letzten 15 Jahren immer geschafft, eben aus der eigenen Tasche zu finanzieren. Und wir haben, glaube ich, zwischen in den 15 Jahren genau ein Jahr gehabt, in dem wir nicht profitabel waren. Und das war der totale Lockdown 2021, 2022. Das war ein sehr schwieriges Jahr. Und ansonsten sind wir ein sehr profitables Unternehmen und entwickeln uns eben nicht nur auf der Umsatzseite positiv, sondern eben auch, was die Profitabilität betrifft. Und das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig.
Gibt es Expansionspläne in naher Zukunft?
Ja, also wir haben eben in den letzten Jahren auch schon sehr expansive Schritte immer gesetzt. Ich habe es gesagt, 2025 war leicht gebremst und trotzdem haben wir einige neue Ressorts eröffnet. Jetzt für die nächsten 3 Jahre ist es der Plan, pro Jahr 7 bis 8 neue Ressorts zu eröffnen. Das heißt, ja, dahingehend wachsen wir natürlich auch. Wir beschäftigen uns momentan auch intensiv wieder mit den angrenzenden Nachbarländern. Da steht vor allem Süddeutschland momentan auch noch auf der Agenda. Aber was für uns auch gerade ein Thema ist, ist die Schweiz. Ja, die Schweiz haben wir schon mehrfach angeboten bekommen in den letzten Jahren. Inzwischen sind wir so weit, dass wir sagen, wir haben auch viele Schweizer Gäste. Wir glauben, dass wir auch in dieser Destination sehr gut realisieren können.
Du hast vorher ganz kurz das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Was sind denn sonst noch so Herausforderungen für euch? Also jetzt abgesehen davon, Fachkräfte wissen wir eh. Regulierungen vielleicht, Bürokratie, gibt es da Themen?
Ja, also vor allem natürlich bei der Entwicklung jetzt von neuen Standorten, neuen Hotels und Resorts ist es in Österreich vielerorts sehr schwierig, oft auch dort Gehör zu finden. Da gibt es mal sehr viel Blockadehaltung auch mal zu Beginn, muss man sagen. Da sprechen wir jetzt vor allem auch von Salzburg und Tirol. Ist es schon so, dass in vielen Regionen oft auch die Meinung herrscht, wir brauchen keine neuen Hotelbetriebe. Und wir haben in den letzten Jahren aber auch, wenn wir neue Ressorts eröffnet haben, eben nicht immer alles auf die grüne Wiese mit unseren Partnern hingestellt, sondern wir haben sehr, sehr viele tolle Projekte im Bereich der Revitalisierung umgesetzt. Und Kaprun, weil wir es vorhin gerade angesprochen haben, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, einfach ein altes Hotel nochmal mit neuem Leben zu erwecken. Es ist dort gut gelungen und in vielen Standorten eben anderen auch. Und ich glaube, gerade was das Thema Nutzung von Bestandssubstanz betrifft, müssen sicherlich auch die Länder da einfach auch etwas zugänglicher werden, ja, und nicht immer auf der populistischen Ebene unterwegs sein.
Seht ihr so Plattformen wie Airbnb als Konkurrenz?
Nein, gar nicht. Ja, also erstens mal das Thema Airbnb ist ja vor allem in den Städten, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, von wegen Wohnraum wegnehmen und so weiter, ist mir durchaus auch bewusst. Airbnb ist aber auch eine klassische Vertriebsplattform für viele Hotels, ja, wirklich Hotels. Und wir haben halt Hotels und Resorts und ich glaube, Wohnraum zu vermieten ist nicht ideal, ja, aber natürlich Hotels und Apartments auch über Airbnb zu vermieten, ich glaube, ist, glaube ich, völlig legitim. Und dahingehend haben wir auch Partnerschaften mit Airbnb und ja, nicht so groß, aber ist schon auch ein guter Partner von uns.
Danke, Thomas. Diese Folge zeigt ziemlich deutlich, dass Wachstum nicht nur durch schöne Lagen entsteht, sondern auch durch Strategie, Skalierung und klare Entscheidungen am Ende. Und wer heute nur in Saisonen denkt, der denkt definitiv zu klein. Wenn ihr sehen wollt und euch anschauen wollt, wie Alps Resorts diesen Mindset umsetzt, schaut mal auf die Homepage www.alps-resorts.com. Ich verlinke das aber auch in den Shownotes. Alle Folgen von Tourismus to go gibt es wie immer unter gast.at/podcast-tourismus und überall, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, Apple und Co. Ich sage danke, lieber Thomas, fürs Kommen.
Ich sage vielen Dank, Alex, für die Zeit.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Tourismus to go. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Dein Partner für fundierte Brancheninsights.